Hallo, bevor es losgeht, hier nochmal ein kleines Update zum Podcast und zu den ganzen Internetproblemen. Falls dich das nicht interessieren sollte, was sehr schade ist, dann kannst du einfach ein Kapitel weiterspringen. Für alle anderen, die jetzt noch zuhören, hier die neuesten Infos. Mittlerweile ist meine Seite wieder gefixt. Ich wurde tatsächlich gehackt und angegriffen. Wahrscheinlich war es aber keine Person, die mich angegriffen hat, sondern einfach nur ein ekliger Bot, der geguckt hat, ob meine Seite angreifbar ist. Und ja, das war sie. Jetzt sollte aber für die Zukunft erstmal alles soweit in Ordnung sein und auch mein geplanter Zeitplan mit dem Podcast sollte sich so langsam wieder einrenken. Das bedeutet, ihr bekommt dann auch wieder jeden Donnerstag um 19 Uhr eine neue Folge. Die Folge, die ihr jetzt hört, die wirklich sehr interessant ist und sehr hörenswert ist, hätte eigentlich zum 11.11. erscheinen sollen, denn das hätte Sinn ergeben, denn ich unterhalte mich mit dem Schlagzeuger der Höhner. Leider kam der Hack dazwischen und so verspätet sich das Ganze. Aber ich wünsche euch jetzt hier bei dieser Folge ganz, ganz viel Spaß. Ha, und noch ganz kurz, ich brauche eure Hilfe. Und zwar, zum einen hätte ich ganz gerne ein paar Informationen von euch. Und zwar, ob ihr die Shownotes gut findet, wichtig findet, nutzt ihr sie, ja, nein? Und nutzt ihr diese Kapitelmarker überhaupt? Ich bin mir da nicht so sicher, ob es überhaupt sinnvoll ist, die jedes Mal einzurichten. Das würde mich wirklich interessieren. Auch ansonsten, was ihr gut findet an den Folgen, was ihr kritisiert, was ich besser machen könnte, bitte schreibt mir das. Das Ganze könnt ihr machen via Instagram. Einfach mich kontaktieren unter Felix Kraft mit Doppel-F oder ihr schreibt eine Mail an felix@einfachschlagzeug. Und da dann noch die letzte Frage. Und zwar bin ich gerade auf der Suche nach einer Alternative zu Patreon. Wahrscheinlich werde ich Patreon einrichten mit ganz viel Bauchschmerzen, da Patreon doch relativ viel behält und ja, ich würde ungern diesem amerikanischen Unternehmen so viel Geld schenken. Aber ich weiß auch gerade keine andere Alternative. Wenn ihr da gute Ideen habt, bitte immer her damit. Und ja, das ist dann auch das Letzte. Es wird demnächst Patreon geben, denn meine Kosten hier pro Monat für den Webspace steigen doch rapide an. Und da ich durch den Podcast ansonsten nichts verdiene, wäre es zumindest mein Ziel, dass ich nicht noch so viel drauf zahle. Und vielleicht ja, ist der ein oder andere dabei, der diesen Podcast auch sehr mag und mich dann unterstützt. Ich hoffe nur, dass das nicht so endet, wie ich das gesehen habe bei einem YouTuber, wo keiner unterstützt hat. Naja, wir werden sehen. Also, jetzt viel Spaß. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommel Talks. Ich bin der Felix Kraft und heute habe ich hier einen ganz besonderen Gast, auf den ich mich freue. Und zwar hier in Köln ein echter Star. Ich weiß nicht, wer ihn alles über Köln hinaus kennt, aber ich bin mir sicher, wenn wir so ein bisschen reden, wird der eine oder andere merken, ja doch, den kenne ich tatsächlich. Ich begrüße jetzt hier erst einmal ganz, ganz herzlich den Heiko Braun. Hallo Heiko, ich hoffe, dir geht's gut.
Hallo Felix, ja, mir geht's sehr gut. Vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, das freut mich wirklich. Wir waren schon so ein bisschen länger auch im Kontakt und haben immer mal wieder nach einem Termin versucht zu gucken und zu schauen, ob wir einen finden. Eigentlich ja gar nicht so schwierig, weil du wohnst in Köln, genau. Und da sollte man denken, ich bin auch in Köln, das müsste möglich sein, aber du hast echt einen unfassbar dichten Terminkalender, das war auch gerade hier schon Thema.
Das stimmt. Talk.
Und ich würde direkt mal anfangen mit dem Naheliegendsten, nämlich kurz den Zuhörern erklären, warum du in Köln ein Star bist, wie ich sagen würde, weil du bist nämlich Schlagzeuger der bekanntesten Kölner Band, der Höhner.
Richtig.
Seit wann bist du da
dabei? Seit 2018, tatsächlich seit genau 7 Jahren. Ich bin eingestiegen oder mein erster Auftritt war im Oktober 2018. Ich glaube, es war der 24. Oktober 2018. Also ist ungefähr etwas mehr als 7 Jahre jetzt.
Quasi fast auf den Tag.
Ja.
Und also man muss das vielleicht so den Leuten mal erklären. Also in Köln gibt es den Karneval.
Es gibt den Karneval und es gibt viele, viele, viele Bands.
Richtig.
Und die Höhner gibt es seit 1972.
Das heißt also fast so lange, wie du auch alt bist.
Richtig, ich war 2, als die Höhner gegründet wurden. Es gibt nur eine Band, die älter ist, das sind die Blackfurs, die gibt es seit 1970. Und danach haben sich dann die Höhner gegründet und das waren eigentlich so Studienkollegen, die dann Schulmusik studiert haben. Und dann haben die gesagt, irgendwie komm, wir gründen eine Band, wir machen irgendwie eine Band, weil wahrscheinlich auch inspiriert durch die Föhs. Die haben alle Instrumente gespielt, die Jungs natürlich. Und haben sich dann in Belgien getroffen auf einem Bauernhof, beziehungsweise auf einem Hühnerhof.
Und das war in Belgien?
In Belgien, in St. Witt. Da war der Gründungsort der Höhner sozusagen. Das waren alles Kölner, aber die Verwandtschaft lebte wohl da. Da gab es einen Hühnerhof und dann haben die nach einem Bandnamen gesucht. Und dann haben die gesagt, oh, dann nennen wir uns der Hühnerhof. Und das hat sich dann über die Jahre so weit entwickelt, dass dann da irgendwann nur noch Höhner zum Glück draus geworden ist. Und dann ganz am Anfang waren die Höhner tatsächlich auch im Hühnerkostüm auf der Bühne. Das heißt, die haben sich die Hühnerkostüme selber gebaut. Die haben also die Federn von den Hühnern, das waren echte Hühnerfedern, gesammelt und haben die dann auch so Klamotten geklebt. Und dann kamen die als Hühner verkleidet auf die Bühne. Ich bin ganz froh, dass dieser Kelch an mir vorübergeht.
Ich wollte gerade sagen, das bleibt dir erspart. Ne?
Total, also das war dann auch ziemlich schnell wieder weg, weil das muss auch unfassbar warm gewesen sein. Und die Leute in den Sälen, die fanden das auch, gerade die Karnevalsvereine oder die Literaten, das sind die Leute, die quasi die ganzen Acts buchen für diese Veranstaltung, die waren da alle nicht so begeistert, weil die ganze Bude immer voller Federn war.
Konfetti und Federn, das ist, glaube ich, für Veranstalter das Schlimmste, was es gibt.
Definitiv.
Kriegst du nicht mehr weg. Und in Köln ist es dann so, also es ist eine Karnevalsband, quasi, die vor allem durch den Karneval bekannt geworden ist. Aber man würde ein bisschen zu wenig sagen, wenn man die Höhner nur als Karnevalsband, glaube ich, bezeichnen würde, weil ihr spielt das ganze Jahr über, nicht nur zur Karnevalssaison. Wie viele Auftritte habt ihr so im Schnitt pro Jahr?
Im Schnitt, also das ist immer ein bisschen schwer zu erklären. Erstmal muss man sagen, dass wir in der Karnevalssession, die ja meistens, die fängt natürlich am 11.11. an. Wir spielen aber dann den Hauptpart immer von Januar bis Ende der Session. Das ist dieses Jahr irgendwie bis Mitte Februar, nächstes Jahr bis Mitte Februar. Januar bis Mitte Februar. Letztes Jahr war es bis Anfang März. In dieser Zeit von Januar bis März, sage ich jetzt mal, haben wir letztes Jahr, also letzte Session 2025, haben wir 213 Auftritte gespielt.
Von Januar bis März, also in 3 Monaten.
Genau. Jetzt muss man dazu sagen, dass die Konzerte 25 Minuten lang sind. Also wir haben alles auf Rädern, mein komplettes Set ist auf Rädern gebaut, also komplett, also so ein Rack, das ist Bassdrums, Snare, Toms, also ich habe 2 Toms, eine Hi-Hat und Becken, alles, also komplettes Zeug ist auf Rädern. Das Einzige, was nicht auf Rädern ist, ist mein Hocker. Und dann wird einfach reingeschoben, dann ist ein Multicore dran, das wird an die PA rangesteckt und dann geht's auch schon innerhalb von 3 Minuten los, kann man sagen. Die Crew von uns baut das Zeug innerhalb von 3 Minuten auf.
Ja, das ist wirklich, also ganz besonders, glaube ich auch, das gibt's fast sonst selten, glaube ich, so in dieser Art und Weise, selbst auf Festivals, ist das nicht so in der Geschwindigkeit, dass auch die Umbauten so schnell sind. Die Katharina, die hier auch die News-Folgen macht, Katharina Kirschsiefen, die auch als Tech teilweise im Karneval unterwegs ist, die hat mal erzählt, auch in einer Folge, dass es unter den Techs dann auch so Wettbewerbe gibt, wer am schnellsten umbauen kann und wie man, wer die schnellste Zeit hat. Und die liegt irgendwo so bei 1 Minute 30. So ein
Umbau. Ja.
Das ist wirklich Formel 1 der
Reifenwechsel.
Der Text. Das ist wirklich echt unfassbar. 213 Auftritte, das heißt, da sind Tage dabei, wo du 10 Auftritte hast?
Gar nicht. Oder? Also wir natürlich klar, die am meisten sind 11.11., da haben wir die meisten Auftritte und Weiberfastnacht, also den Donnerstag vor quasi dem Rosenmontag. Ne? Das ist das, da haben wir dann 10 Auftritte. Aber im Durchschnitt liegen wir so bei 5. Der Montag ist immer frei. Wir sagen immer Friseurenmontag. So, ja. Da haben wir frei. Aber da kann es auch schon mal sein, dass ein Auftritt reinkommt. Auch für einen Auftritt rauszufahren ist immer ein bisschen anstrengend dann, weil man wirklich ja nur die kurze Zeit spielt. Aber meistens sind es so 5 im Schnitt. Und ich finde ja tatsächlich das Anstrengendste sind die Fahrten dazwischen. Du musst dir vorstellen, du fährst irgendwo zu einem Auftritt, spielst, bist total energetisch und hast alles gegeben. Da unten ist Publikum, die schreien dich an und du feiern dich ab und so weiter. Und nach 25 Minuten ist der ganze Spürk ist vorbei. Du gehst wieder runter, setzt dich in deinen Bus und fährst zum nächsten Auftritt. Und diese Fahrten zwischen diesen Auftritten, die finde ich immer am alleranstrengendsten, weil du kommst dann runter. Das ist sowieso Energie und dann wieder runterkommen. Und dann wieder Energie und wieder runter. Das ist so, das macht das eigentlich, das ist eigentlich das Anstrengende dabei. Abgesehen davon, dass ich natürlich innerhalb von 2 Monaten oder ja, 3 Monaten vielleicht über 200 Mal Viva Colonia spiele, was eine hohe Schlagzahl für einen Song ist oder für mehrere dann halt auch, ne?
Absolut. Auch, was ich mir auch tatsächlich nicht unanspruchsvoll vorstelle, ist, wie du schon gerade gesagt hast, also du kommst auf die Bühne und gerade jetzt bei so einer Band, auch wie ihr das seid, die Leute warten ja auf euch. Mhm. Also es ist meistens dann der Höhepunkt der Veranstaltung. Und du musst ja vom ersten Song an, vom ersten Schlag an voll da sein. Du hast nicht die Zeit, mal so ein bisschen irgendwie in den Gig reinzukommen und mal so schön irgendwie mal eine Figur auf dem Becken zu spielen und mal gucken, wie ist denn heute der Saxophonist drauf, sondern es muss ja sofort irgendwie knallen.
Ja, das stimmt. Aber das macht das Publikum auch, ne? Die Leute, die gehen ja zu so einer Sitzung, das sind ja meistens dann Sitzungen oder Partys oder sowas. Und die erwarten ja die Bands, die dann da sind. Und wenn du dann als Höhner da auf die Band kommst, dann feiern die dich natürlich ab. Die sind ja schon gut drauf und wollen Party. Das geht so, die Energie, die trägt dich einfach da. Ne? Das ist also nie das Problem. Klar gibt es natürlich Tage, wo man schon mal müde ist und dann nicht so viel Bock hat vielleicht oder so mal erstmal ein bisschen ruhiger anfängt. So, ne? Da bin ich dann natürlich im Vorteil, sage ich jetzt mal, zu einem Sänger, der vorne die ganze Zeit den Spaßkasper machen muss und die Leute motivieren und animieren muss. Da kann ich mich da hinten trotzdem mal ein bisschen zurücknehmen und nochmal ein bisschen mehr auf meine Technik achten und ein bisschen mehr ja, in die Feinheiten gehen. Aber trotzdem bin ich natürlich gut gelaunt, aber meistens gibt das Publikum einfach die Energie.
So, jetzt 230 Auftritte in den 3 Monaten. Die, genau. Und die Session fängt aber schon jetzt quasi an, bald am 11.11.
Ja, also wir haben insgesamt, glaube ich, also es sind so 35 Auftrittstage im Karneval, sagen wir immer, die wir haben. Und wir haben mit den Höhnern kalkulieren wir immer so um die 150 Auftrittstage im Jahr. So, das heißt, wir haben also dann auch noch, wir machen einen eigenen Zirkus. Wir haben 20 Zirkusshows.
Man muss nochmal kurz eben, also 150 Auftrittstage, ne? Tage, also nicht ja. 150 Auftritte, was ja auch schon für eine Band, würde man sagen, die ist ganz gut gebucht. Ja. Könnte besser laufen vielleicht, aber wäre schon ganz gut. Aber es sind nur Tage, 150 Tage. Das heißt, ja, jeden zweiten Tag eigentlich irgendwo ein Auftritt.
Ja, genau. Ne, die höchste Schlagzeit ist im Karneval. Dann kommt, dann machen wir 3 Monate Pause, weil wir die dann brauchen. Dann sind wir meistens auch unterwegs und fahren in Urlaub. Und dann haben wir, dann geht es meistens weiter, dann haben wir noch so kleinere Auftritte, hier mal so ein Festival, es gibt ja noch jede Menge Karnevalsfestivals dann übers Jahr verteilt, wir machen aber auch eigene Konzerte, zum Beispiel sehr schön ist immer auf der Burg Wilhelmstein in Würselen, das ist so ein Open Air, das ist so ein Amphitheater, wunderschön die Location, da haben wir dann auch immer so 2 Stunden Konzert, aber zwischendrin haben wir dann immer noch verschiedene Projekte, die wir so machen. Das macht das Ganze so spannend bei den Höhnern einfach. Und deswegen sind die Höhner auch, glaube ich, deutschlandweit bekannt, abgesehen von natürlich Songs wie Viva Colonia, der übrigens 8-mal oder in 8 verschiedenen Sprachen übersetzt wurde. Darf man auch nicht vergessen. Also man kennt uns da auch über die Landesgrenzen hinaus. Oder dann, wie, wenn ich jetzt, wann dann, der damals zur Handball-WM ein Nummer-1-Hit sogar in Deutschland war. Somit kennt man dann darüber hinaus auch die Höhner in anderen Bundesländern als Nordrhein-Westfalen bzw. Köln. Ja, und dann haben wir halt diese ganzen Projekte, die wir machen. Da kommt dann halt im Frühjahr ist dann meistens der Zirkus. Das haben die Höhner angefangen. Irgendwann mal haben die wohl mit Roncalli da sich getroffen. Die kannten den dann ganz gut, mit Bernhard Paul. Und dann haben die so zum Spaß gesagt, irgendwie komm, lass uns doch mal eine Zirkusshow gemeinsam machen. So wie man das so als Musiker schon mal gerne macht. Und wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. Und die haben dann tatsächlich Nägel mit Köpfen gemacht und haben dann gesagt, komm, wir machen eine Höhner-Roncalli-Show. Und das war dann auch bis mittlerweile auch schon 25 Jahre, glaube ich, her. Weil 2021 wäre 20-jähriges Jubiläum gewesen. Da kam dann leider die Pandemie dazwischen. Und dann haben wir danach aber gesagt, wir machen, weil Roncalli sich selber wieder aufstellen musste und wir natürlich auch wieder gucken, wo was geht, haben wir angefangen, einen eigenen Zirkus zu machen. Das heißt, wir leihen uns ein Zelt und wir kennen viele Artisten und man muss sich das so vorstellen, dass wir mit den Höhnern unsere Musik spielen und dann sind Artisten, die dann zu unserer Musik ihren Act machen, ihre Artisterie dann dazu. Das heißt, wir machen nicht da dieses Ding, ne, so dass die Leute da reinkommen, sondern wir spielen unsere Songs und die bauen ihre Show auf unsere Musik um. So haben wir quasi ein Konzert mit wunderbaren Acts und da sind ganz tolle Sachen dabei und das ist für Groß und Klein, also die Kinder lieben das und auch die meisten Erwachsenen, die ankommen, sagen, wow, das ist toll, habe ich mir gar nicht so vorgestellt. Und das Beste ist, wir machen oft auch noch was als Act. Also wir gehen auch in die Manege und machen selber was. Und das war dann letztes Jahr so, oder die letzten, wir hatten die letzte Show, die wir gemacht haben, war so, dass es ein Hochseilakt gab. Und dann wurde gefragt, ob sich jeder zutrauen würde, mit aufs Hochseil zu gehen. Und dann habe ich geistesgegenwärtig, wie ich war, oder geisteskrank, habe ich gesagt, ja, mache ich. Ich gehe also mit aufs Hochseil. Somit bin ich dann habe ich das natürlich auch geübt und bin dann in 8 Metern Höhe übers Seil gelaufen.
Gesichert?
Ja.
Doch gesichert.
Doch gesichert.
Und die zweite Frage natürlich dann mit Trömmelchen?
Nee. Du hast genug anderes zu tun. Trömmelchen wäre da nicht möglich.
Aber das wäre natürlich der Hammer gewesen.
Ja. Nee, ich war da schon gesichert. Aber das war schon krass dann da.
Das könnte ich überhaupt gar nicht. Ich wäre der Erste, der sagen würde, okay, ich nicht. Weil ich habe Höhenangst. Das wäre tatsächlich.
Das sagen die meisten dann, ne? Du darfst halt irgendwie, du guckst halt auch nicht runter, sondern du guckst so 3 Meter nach vorne, sodass du das Seil siehst.
Da kribbelt es mir jetzt, das ist immer so, auch genau wie wenn jemand von Schmerzen oder so erzählt, kribbelt es mir immer im linken Fuß. Das merke ich gerade ganz stark. Allein die Vorstellung ist schon, oh.
Ja, ist auch keiner oben geblieben, sage ich.
Bist du auch runtergefallen dabei, oder?
Ja, ich bin auch schon runtergefallen, aber durch dass ich dann gesichert bin, ist das natürlich dann auch nicht so extrem gefährlich. Ne? Also die passen dann natürlich schon auf. Und das war so, ich habe früher mit einem Percussionisten hier in Köln zusammengearbeitet und dann gab es schon mal so Flying Drum Shows, wo wir dann angeschnallt waren und dann sind wir so mit in Seilen so nach oben und runter gezogen worden. Waren da tatsächlich auch mal in Beirut und haben dann da irgendwie auf einem Dach so eine Show gemacht und da sind wir in 4 Metern pro Sekunde hochgezogen worden und runter und so, dann war das
halt. Du schon alles gemacht hast, ist ja.
Ja, Mann. Ja.
Ich habe schon vorhin gesagt,
wir müssen
auf jeden Fall 2 Folgen machen, das reicht gar nicht. So, du warst gestern, um da nochmal einen draufzusetzen, in München, weil nämlich zu allem Überfluss machen die Höhner jetzt gerade auch noch eine Deutschlandtour.
Ja.
Das liegt dann auch noch an, ne? Mal eben so eine Fahrt nach München.
Genau. Ja, dazwischen habe ich noch vergessen, wir machen noch Klassikkonzerte in der Philharmonie, dann meistens mit großem Orchester, 100 Leute.
Da muss ich wieder auch noch vorbeikommen.
Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber wir haben ja ein neues Album gemacht.
Ja.
11+11 heißt das. Wir haben also 11 neue Songs geschrieben und haben 11 alte Songs genommen, weil die Band gerade komplett neu besetzt wurde. Was heißt komplett? Also ziemlich neu besetzt wurde. Und mit dieser Band gab es noch kein Album. Haben wir halt auch alte Songs mit dem neuen Sänger aufgenommen und mit den neuen, mit der neuen Band, sodass das alles so ein bisschen frischer klingt, nach uns klingt, nach den neuen Höhnern. Und diese 11+11 Album muss natürlich auch in die Welt getragen werden. Und da haben wir gesagt, dann machen wir doch noch eine kleine Tour von 14 Auftritten. In diesem Jahr. Nächstes Jahr geht es dann weiter. Und wir waren jetzt auch schon, also wir haben jetzt diese dritte Woche jetzt hinter uns, die dritte Rutsche. Nächste Woche hören wir dann auch. Wir waren schon in Hamburg, wir waren jetzt in München, in Leipzig, in Erfurt. Nächste Woche sind wir dann in Stuttgart, Saarbrücken. Und zum Abschluss kommen wir dann nach Köln. Nächste Woche. Ja.
Wahnsinn, echt wirklich Wahnsinn. Und eine super Überleitung, nämlich weil du gerade schon das Stichwort gesagt hast, die neuen Höhner. Wer jetzt ganz genau aufgepasst hat, der weiß, du kannst kein Gründungsmitglied der Höhner sein.
Das stimmt.
2018 bist du dazugekommen und mittlerweile spielt keiner mehr der Originalhöhner mit in der Band. Ist das richtig?
Genau, die letzten Originalhöhner sind tatsächlich 2015 ausgestiegen mit dem Janus Fröhlich und dem Peter Werner. Das sind die Gründungsmitglieder. Und da war erst noch ein anderer Schlagzeuger dann dabei. 2015 sind dann noch quasi Keyboarder und Schlagzeuger ausgetauscht worden. Der Schlagzeuger, der dann da eingestiegen ist, hat dann 2018 aufgehört. Und ich bin dann da eingestiegen.
Weil genau, das war der Wolf Simon, genau. Der auch schon hier im Podcast war.
Ah, der Wolf war auch schon hier. Genau, ja. Genau, der Wolf, der hatte dann irgendwie, ja, warum auch immer, wahrscheinlich. Also man muss dieses Karnevalsding auch wirklich mögen.
Es ja, man ist, muss das ja auch wollen. Also ich meine, 150 ja. Auftrittstage, ich würde mal hochrechnen, das sind mindestens über 300 Auftritte, die ihr habt. Wahrscheinlich an die 400 Auftritte. Das muss man können.
Ja.
Also nicht nur spielerisch, sondern auch mental und so von der Ausdauer her. Kommen wir gleich auch noch mal zu, was du so als Ausgleich in Anführungsstrichen auch noch machst dazu. Da habe ich riesen Respekt vor, das so zu wuppen. Also diese Dimension, glaube ich, die ist wahrscheinlich auch echt fast einzigartig. Also ich weiß nicht, in welcher musikalischen Branche es einen ähnlichen Aufwand gibt oder ähnliche Taktung an Auftritten gibt. Das ist schon wirklich verrückt.
Ja, die Fans, die sagen dann ja auch immer, ja, die Neuen, das ist nur noch eine Coverband oder wie auch immer. Aber wir wollen ja auch das Erbe der Leute, der Band, der Gründungsmitglieder, der Band Höhner, das wollen wir ja auch weitertragen, weil die Leute wollen ja die Musik auch hören, so, ne? Wir schreiben ja auch jede Menge eigene Songs mittlerweile. Also wir schreiben immer eigene Songs. Man muss ja auch mal so sehen, du musst jedes Jahr einen neuen Sessionstitel haben. Wir sagen immer Sessionshit, aber es wird ja nicht immer ein Hit, aber du musst auf jeden Fall einen Titel haben, der bei den Leuten gut ankommt. Das heißt, du schreibst jedes Jahr einen Song, der neu ist. Das heißt, wir haben jetzt auch natürlich schon wieder durch das Album 11 neue Songs auf jeden Fall geschrieben. Seitdem die alten raus sind, sage ich jetzt mal, sind es natürlich noch mehr, weil es sind ja auch mittlerweile 10 Jahre, seitdem die seitdem die Gründungsmitglieder raus sind und jetzt seit 4 Jahren, stimmt nicht ganz, seit 2 Jahren ist dann auch der Sänger ausgestiegen, der Henning, und haben aber immer neue Songs geschrieben. Das ist also, du musst immer gucken, dass du am Ball bleibst, ne? Und wo war ich jetzt? Habe ich den Faden verloren?
Ja, mit dem Aufwand und dass es einfach so viel ist und dass ihr sozusagen das Erbe weiterführt von den Höhnern, jetzt quasi im neuen Gewand. Was daran ja echt interessant ist, finde ich, da seid ihr jetzt nicht einzigartig in Köln. Du hast gerade die Black First auch angesprochen. Genau. Dass sozusagen dieser Name als Name dasteht, auch mit einer bestimmten Idee, als Karnevalsband oder als bestimmte Sessionsband und sozusagen die Formation sich darum durchaus immer ändert, aber der Kern oder der Spirit bestehen bleibt, nämlich die Party zu machen für die Leute, die feiern wollen im Endeffekt.
Genau, und das war der Punkt, was ich eigentlich sagen wollte. Die Fans sagen dann immer, das sind so eine neue Band und ach ja, das sind nicht mehr meine Höhner. Aber was die natürlich vergessen, wenn du 200 Auftritte innerhalb von 3 Monaten spielst, jetzt stell dir vor, du bist Mitte 60, ja, also du bist 65.
Der Henning ist ausgestiegen mit
65.
Mit 65 ist er, okay.
Und man kann sich das jetzt nicht so vorstellen wie bei den Stones, wo du First Class fliegst, 5 Sterne plus Hotels hast und dann eventuell mal 50 Auftritte im Jahr hast, den Hintern gepudert bekommst, ne, so, also dann kann man das auch noch mit 80 machen, weil das ist ja nicht so, es ist anstrengend auch für die, das will ich jetzt gar nicht bestreiten, aber es ist natürlich eine ganz andere Schlagzahl, als wenn du da jetzt da fünfmal, sechsmal am Tag irgendwie Vollgas geben musst, ne, das schlaucht dann schon. Also ich bin 55 und wenn ich mich nicht so fit halten würde, wie ich das jetzt so tue, würde ich das da auch merken, auf jeden Fall.
Das glaube ich auf jeden Fall. Die Frage, die ich gehabt hätte, aber ich merke gerade, dass sie eigentlich überflüssig ist, ist, wie du dich auf die Session vorbereitest. Darum stelle ich die ein bisschen anders. Wie war das, als du das 2018 das Angebot dann hattest, bei den Höhnern zu spielen? Wie hast du dich darauf vorbereitet? Weil du hast vorher schon bei Hanak gespielt.
Genau.
Das ist aber
schon lange her.
Ist schon lange her, ne? Da war auch nochmal eine Pause dazwischen.
Ja.
Und es war natürlich auch eine andere Schlagzahl. Wie war das so, die Vorbereitung darauf? Hast du irgendwas Bestimmtes gemacht oder hast du einfach gesagt, ich springe da mal ins kalte Becken und guck mal, was passiert?
Ich habe mir natürlich die Songs, die für die Audition dann vorgeschlagen wurden, habe ich mir natürlich angehört. Ich singe auch, mache dann auch Backings und so, habe mir das auch noch mit drauf geschafft und hatte immer... Mein Anspruch war, also ich habe immer geübt. Ich habe mit 8 Jahren angefangen, Schlagzeug zu spielen. War erst, komme aus der Klassik, aber also da auch immer schon viel geübt habe, viel Jugendmusiziert tatsächlich mitgemacht. Und meine damalige Zeit, also als ich angefangen habe und bei den Wettbewerben mitgemacht habe, habe ich so 8 Stunden am Tag geübt, auf jeden Fall. Da gab es natürlich dann noch andere Sachen wie Stabspiele, Pauken, kleine Trommel, alleine sowas. Ne?
Du hast 3-mal Jugendmusiziert gewonnen, ne? Mit 10 Jahren das erste Mal mitgemacht?
Ja, mit 9, glaube ich sogar.
Also
ich
mit 9,
ich habe das alles nicht mehr so richtig auf dem Schirm, aber mit 12, 14 und 16
hast du dann gewonnen jeweils.
Ja.
Aber klassisches Schlagzeug, das heißt Schlagwerk dann in dem Fall?
Ja, genau.
Und das hast du auch studiert dann, ne?
Das habe ich in Aachen studiert, beim Josef Offelder, der unter anderem auch der Lehrer vom Roland Peil war. Also den Roland kenne ich, falls den Roland keiner kennt, das ist der Percussionist von Fanta 4, der lebt ja auch in Köln. Und den Roland kenne ich schon seit meinem 10. Lebensjahr. Und wir hatten immer den gleichen Lehrer und ich bin aber dann auch dann, nachdem ich dann da von der Schule gekommen bin, habe ich auch bei ihm in Aachen studiert. Der war da Dozent in Aachen. Und dann habe ich erst Klassik studiert mit Examen. Haben sogar, habe da abgeschlossen. Ja, und danach habe ich dann noch ein bisschen Jazz studiert beim René Krämers, der ja auch war bei einem Podcast.
Ja, genau, und beim Job.
Ne? Beim Job van Erven, genau. Das war ein hervorragendes Studium, weil das waren wirklich bei 2 großartigen Dozenten verschiedene Richtungen auch, ja. Unterricht zu bekommen. Das hat mich dann nochmal, ich muss dir vorstellen, ich war dann irgendwie 21 oder 22, als ich mein Examen gemacht habe und habe natürlich gesagt, ich bin der Größte. So ungefähr. Dann habe ich dann gedacht, ach komm, ich mache doch mal irgendwie studiere noch ein bisschen Jazz. Und da ich aber auch mehr Pop, Rock, Fusion machen wollte, nicht nur Jazz, habe ich gedacht, gehst du nicht nach Köln? Weil damals war Köln natürlich noch eine reine Jazz.
Mit Michael Küttner vor allem. Ne?
Genau. Und dann habe ich gedacht, ich gehe nach, Arnheim war so the place to be, sozusagen. Ja. Und dann so bin ich da hin und habe dann die Aufnahmeprüfung da zum Glück auch bestanden. Und das fand ich großartig, weil das war dann irgendwie bei René und Job, die haben sich so super ergänzt. Wir waren das erste Jahr, wo die so ein Kollektivstunden auch gemacht haben, wo alle Studenten zusammen waren. Das heißt, die haben zu 2 Dozenten alle Studenten aus deinem Jahrgang unterrichtet. Somit konntest du sehen, wie die unterrichten, den anderen. Ne, der eine den anderen. Und somit war die Verbindung, die Energie der Studenten weniger Konkurrenz als ein Miteinander. So nach dem Motto, dann kommt dann auf einmal, hör mal, wie war das denn nochmal? Wie hast du denn, was hat der Job denn gemeint, als er hier die Oethülbe-Wächingen gemacht hat und so? Hast du das verstanden? Kannst du mir das nochmal erklären? Und der René, was hatten wir da nochmal für eine Aufgabe, wenn wir da jetzt irgendwie solieren in 5/8 oder ne, so irgendwie sowas. Das fand ich schon ganz geil. Und die haben sich dann auch vom Unterricht so, dann einer sagt, mach mal das, bereite das mal vor und der andere sagt, bereite das. Aber das waren alles so Sachen, die so gematcht haben. Ne, die konntest du dann immer ganz gut für Jazz wie auch für Rock gebrauchen. Sowas. Das fand ich großartig.
Super interessant. Da fallen mir so ein paar Fragen ein. Mhm. Und die mache ich jetzt auch noch, bevor du hast erzählt, du hast 2, 3 Podcasts dir auch extra als Vorbereitung angehört. Ja. Da wirst du dann auch die Schnellfragerunde gehört haben. Ja, die kommt gleich natürlich auch noch. Aber vorher, weil wir gerade so sind bei dem Thema. Du bist geboren in Aachen, wenn ich das richtig recherchiert habe, 1970.
Ja.
Das genaue Datum konnte ich nicht rausfinden.
Das ist kein Geheimnis. 13. März.
13.
Ich bin Freitag der 13. geboren.
Ah, Freitag der 13.
Tatsächlich.
13.03.1970, okay. Kommst du aus einem Haushalt, wo Musik eine große Rolle gespielt hat? Was haben deine Eltern gemacht?
Mein Vater ist Malermeister oder war, der ist pensioniert. Meine Mutter war Büroangestellte quasi, erst bei ihrem Vater, der hatte eine Baufirma. Also meine Eltern haben beide mit Musik nicht viel zu tun, aber mein Onkel, der war Solopauker in Ulm am Theater.
Ah, und da kam dann auch die Verbindung zum klassischen Schlagwerk wahrscheinlich, ne?
Genau, und er hatte dann halt irgendwie gesehen, dass da bei mir so ein bisschen Talent schlummert. Und hat dann zu meinem Vater gesagt, der Junge, der muss Schlagzeugunterricht nehmen, bring den mal zum Josef Orfelder nach Aachen zu meinem Lehrer. Ja, und dann hat das Schicksal seinen Lauf genommen.
Und während des Studiums, also während des ersten Studiums, hast du da mit dem Gedanken gespielt, dann auch klassischer Schlagzeuger im Orchester zu werden?
Tatsächlich ja. Ich hatte sogar, ich habe vorher beim Bundesjugendorchester noch gespielt, 4 Jahre.
Genau, nicht beim Bujazzo, ich zuerst bei der Vorbereitung gelesen habe. Ich dachte, ach, beim Bujazzo ist ja interessant. Dann habe ich nochmal genau gelesen und habe gesehen, nee, Bundesjugendorchester.
Genau, bei dem klassischen von 14, da war ich damals der Jüngste tatsächlich, bis zu meinem 18. Lebensjahr. Also ich habe noch während meines Studiums, habe ich da noch gespielt, noch 2 Arbeitsphasen oder so und habe dann aber aufgehört. Also 4 Jahre Bundesjugendorchester und dann wollte ich natürlich, war ich echt in der Klassikschiene so dermaßen drin, dass ich da auch richtig Bock drauf hatte und hatte mir auch schon überlegt, wenn du jetzt dann da dein Examen hast, dann gehst du vielleicht noch nach Berlin, irgendwie Karajan-Stiftung, versuchst du da so ein bisschen Fuß zu fassen, guckst, ob du dann ein Stipendium bekommst und dann Berliner Philharmoniker und sowas. Aber dann habe ich keinen Bock mehr auf Klassik gehabt. Dann habe ich irgendwie gedacht so, nee, weißt du, wenn du jetzt dann da so in so einem Orchester so gefangen bist, du kannst überhaupt nicht kreativ sein im Sinne von wie beim Jazz oder wie beim Pop oder Rock. Klar, jetzt spiele ich auch 5000 Mal Viva Colonia, ne? Aber trotzdem kann ich das Fill-In noch anders gestalten als einen Tag vorher. Und ich glaube nicht, dass irgendwie, wenn ich die 5. Beethoven anders pauke, als sie eigentlich ist, dann würde ich wahrscheinlich ein bisschen Ärger mit dem Dirigenten und mit dem Herrn Beethoven wahrscheinlich auch bekommen. Und da hatte ich dann irgendwie keinen Bock mehr drauf, sozusagen, so, ey, ich will mein Leben lang da jetzt im Orchester sein und eigentlich kreativ nichts verändern können.
Und die Idee so als Solist irgendwie versuchen an den Start zu kommen, also man kann ja auch in die neue Musik gehen und klar, beispielsweise versuchen selber Werke zu schreiben, zu komponieren und sich da auch kreativ irgendwie zu verdingen.
War irgendwie nicht so mein Ding, weil natürlich damals auch so dann Weckel und Kolajuta und so die Herren da waren und da war ich eher so drauf fixiert, als irgendwie da jetzt zu sagen, ich will jetzt neue Musik machen. Ich habe viel Marimbafon gespielt, habe auch 4 Schlägel und so moderne Sachen gespielt und sowas. Und wollte eigentlich nach meinem Studium auch noch mal immer regelmäßig zur Hochschule fahren und Marimbafon üben. Das hat sich dann ziemlich schnell erledigt. Das machst du einfach nicht. Vor allen Dingen, als ich dann nach Arnheim gekommen bin und dann gedacht habe und dann Job und René gesehen habe, ich gedacht, alter Schwede, ich kann ja noch so viel lernen. Ich weiß ja gar nichts.
Ja, das glaube ich. Also gerade dann auch den René zu dieser Zeit irgendwie zu sehen. Ich bin ein paar Jahre jünger, aber auch der René war jemand, ich weiß noch haargenau, das sage ich auch, glaube ich, da in dem Interview mit René, dass ich bei diesem Drummers-Meeting war in Koblenz und den René gesehen habe.
Ja.
Und das war der erste Schlagzeuger, den ich gesehen habe, der mit den Händen auch gespielt hat. Der sein Solo mit den Händen angefangen hat und so Melodien entwickelt hat auf dem Schlagzeug. Und ich weiß noch, ich war da als 14-Jähriger, 15-Jähriger, ich war völlig mindblown. Ich habe gedacht, was passiert hier gerade? Das ist der absolute Wahnsinn. Und das stelle ich mir ähnlich vor bei dir.
Ich habe mir den Podcast mit René angehört. Und weil da ging es dann um Solieren, dann kam viel auch das Wort Karneval und kein Solo. Da habe ich gedacht, ja, es stimmt.
Er hat bestimmt an dich gedacht.
Ja, wahrscheinlich. Ich hoffe doch. Ich hoffe, er denkt immer an mich. Nein, ich denke viel an ihn, weil er hat echt, er ist ein ganz, ganz großartiger Lehrer. Super Typ, super nett. Und als ich dann den Podcast gehört habe, habe ich gedacht, ja, so war es, so genau so, weil das sind da so Sachen, die kommen dann wieder so raus, wo du denkst, so, ja, genau, das hat er damals schon immer gesagt, das ist das. Und dann hab dann da gesessen und habe gedacht, wow, geil, das ist irgendwie, da muss ich mich nochmal dran halten. Das ist das, so, wenn man sowas hört schon allein und du hast es dann auch miterlebt beim Unterricht, dann denkst du darüber nochmal nach und denkst so, ja, das habe ich irgendwie komplett aus den Augen verloren, da müsste ich nochmal rangehen. Ne? Und um das Solieren im Karneval habe ich gedacht, da werde ich wohl drum rumkommen, weil ich bin kein Solist sozusagen, mehr oder weniger. Also ich spiele schon gerne Soli, aber bin dann doch eher der Begleiter. Aber trotzdem haben wir natürlich auch andere Konzerte bei den Höhnern, wo ich dann mal solieren darf. Das ist also immer so ein kleiner Part, wo die Jungs mir dann solo zugestehen. Und ich dann so, okay, gern.
Was war genau das, wo du sagst, da muss ich mich noch mal mehr dran halten, was René gesagt hat?
Ja, es ging ja um Solieren und ich habe dann manchmal so, denke, verliert man so den Faden, wie man sowas aufbaut und so. Und dann
also vor allem den Aufbau, den er
beschreibt. Ja, genau, was man vor allen Dingen dann wieder Ruhe zu halten. Das ist halt das Ding, wenn du, ich finde es halt Solieren vor so einem Publikum, was Party machen will, sau schwierig. Weil du bist da vorne mit einer Nummer, wo du vor on the floor spielst, da kannst du eigentlich nur entweder da drin bleiben oder das komplett aufbrechen. Und du musst willst die Leute auch ein bisschen animieren noch dann dazu. Und dann stehen die da und dann gucken die dich an und denkst manchmal so, okay, die gucken dich jetzt an, als wenn sie jetzt irgendwie von mir das achte Weltwunder erwarten würden. Ich finde das halt sau schwer. Und ich glaube, das hat mich so ein bisschen wieder motiviert, als ich das vom René gehört habe, dass man einfach auch mal Pausen macht. Und weniger macht und die Leute einfach mal kommen lässt und dann so die Aufmerksamkeit noch mehr auf sich zieht.
Ne, dadurch. Ich finde auch, also das Solieren von René, das ist so ein bisschen Soli für den Schlagzeug-Konnoisseur. Also der so ein bisschen die Feinheiten hört und nicht nur dieses Showdrumming haben will und Wirbel, 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 sondern die Melodien, die er einbaut, die Figuren, die er einbaut, die heute würde man sagen Groupings, die er macht, das ist einfach super toll, wie er das dann auch ineinander verflechtet. Auch nochmal großer Hinweis oder Tipp von mir, auch nochmal in den Podcast reinzuhören, da sind auch in den Shownotes Links zu vor allem zwei Soli, das sind zwei Teile dieser Podcast, der eine geht so ein bisschen um René selber und im zweiten analysieren wir, der Micha Fromm und ich, mit René zusammen ein Solo oder zwei Soli. Und das lohnt sich beides, glaube ich, sich anzuhören, weil der René ist wirklich jemand, der so viel weiß und gemacht hat und sich auch so viel Gedanken gemacht hat um Schlagzeugspielen, dass es wirklich eine Wonne ist, dazu zu hören.
Ja, also das stimmt. Tipp. Das ist immer sehr, sehr erfrischend und sehr, sehr motivierend.
Ja, richtig. Fall. Vor allem, wenn man dann auch mal hört, dass er, das wusste ich nicht, weil ich habe nicht beim René studiert, dass er auch oft frustriert ist und Sachen nicht hinkriegt und dann auch mal richtig kiebig werden kann. Er erzählt im Podcast, dass er ein Bassdrum-Pedal kaputt getreten hat. Frust.
Da muss man schon viel Kraft haben.
Muss man schon Energie haben. So, apropos Energie. Die Schnellfragerunde.
Okay.
Du kennst sie. Ich erkläre sie noch mal ganz kurz. Und zwar kriegst du jetzt 10 Begriffe an den Kopf geworfen und du musst dich relativ schnell, möglichst ohne zu überlegen, für einen der beiden Begriffe entscheiden.
Okay,
ich bin gespannt. Ich fange mal an. Jetzt ziehe ich meine Brille hoch, weil lesen kann ich ohne Brille. Ohne Brille sehe ich dich nur verschwommen. Aber
sei froh.
Okay, also fangen wir an mit dem Klassiker aus dem Podcast mittlerweile. Laid back on top oder upfront?
Laid back.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Frühaufsteher.
80 oder 180 BPM?
Oh, 80.
Köln oder die weite Welt?
Die weite Welt.
Down oder Backbeat?
Backbeat.
Ratamacue oder Paradiddle?
Paradiddle.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Laut oder leise?
Beides.
Jugendmusiziert oder deutscher Poppreis?
Auch beides.
Auch beides. Eigentlich ist ja beides nicht erlaubt, aber na gut.
Ich habe beides gewonnen, tatsächlich.
Beides auch dreimal vor allem.
Ja, das stimmt.
Es scheint irgendwie, drei scheint die Zahl zu sein, ja, deiner Wahl. Die letzte Frage schon. Und zwar Bühne oder Fernsehstudio?
Oh, das ist gemein. Fernsehstudio, Bühne. Bühne auf jeden Fall. Ich war zwar lange im Fernsehstudio, aber naja, das ist ja noch die andere Geschichte. Das ist ja auch noch, Bühne, jetzt ist ja klar.
Jetzt Bühne auf jeden Fall. Interessant, die weite Welt.
Ja, weil ich bin da, deswegen, weil ich war kurz davor, in die Staaten auszuwandern.
Ach echt?
Ja.
Guck mal, jetzt bist du von Aachen nach Köln nur gekommen.
Jetzt bin ich nur von Aachen nach Köln gekommen. Das ist nicht so weit, das stimmt. Ja, das war eine ganz interessante Geschichte halt. Als ich nämlich 2018 den Anruf vom Jens Streifling, von dem Saxophonisten der Höhner, bekommen habe, den ich auch schon seit 2000 kenne, mit dem ich dann noch mal kurz bei Gildo Horn gespielt habe. Und der mich auch zu Hanak gebracht hat, übrigens, beziehungsweise empfohlen hat, der rief mich dann an und hat mich dann gefragt, ob ich Bock hätte, bei den Höhnern einzusteigen. Und da meine Frau die Pilates-Trainerin ist und ihr Sitz quasi in, oder die, der das Headquarter in den USA ist, hatte die da die Möglichkeit zu arbeiten. Dafür brauchte sie aber ein Arbeitsvisum für die Staaten. Und dann habe ich gedacht, dann versuche ich auch ein Arbeitsvisum zu bekommen, weil ich vor allen Dingen kurz vorher so Smooth Jazz Festivals gespielt habe auf Mallorca und in Augsburg und sowas. Und dann mit Leuten gespielt habe wie Jeff Lorber und Nathan East, dem Bassisten von Eric Clapton, was für mich großartig natürlich war, mit solchen Leuten mal zu spielen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ich versuche auch das mit dem Visum, Arbeitsvisum, und war kurz davor, das Arbeitsvisum zu bekommen. Und dann rufen die Höhner an und dann habe ich dann kurz überlegt, was machst du? Machst du Höhner? Gehst du in die Staaten? Machst du Höhner? Gehst du in die Staaten? Und dann habe ich gesagt, komm, ich mach mal Höhner. Das bleibe ich halt hier. Meine Frau hatte das Visum und ist dann auch für 3 Monate in die Staaten gegangen, hat dann da gearbeitet, ist wieder zurückgekommen. Und das war dann 2019 und dann habe ich dann in der Session 2020 noch gespielt und dann hatte sich das mit der großen weiten Welt ja aufgrund von Covid erledigt, und wo ich dann auch ehrlich gesagt froh drum war, dass ich dann nicht in den Staaten in dem Moment bin, weil ich glaube nicht, dass ich schon so weit meine Bekanntheit vorangetrieben hätte in den Staaten, dass ich da hätte von leben können. Man braucht ja immer so ein bisschen, ehe man da ist. Und ich weiß nicht, ob ich da so glücklich gewesen wäre, mit Covid in Amerika zu hängen. Somit.
War wahrscheinlich eine gute Entscheidung. Jetzt habt ihr auch, du bist nicht nur Musiker, sondern du hast mit deiner Frau zusammen auch ein Pilates-Studio. Da ist sozusagen dann auch der Link. Du gibst selber Pilates-Kurse.
Ja, tatsächlich. Das ist auch für mich sehr, sehr wichtig, weil ich habe vor 20 Jahren, 2004, also 21 Jahre, habe ich angefangen mit Pilates, weil andauernd in jeder Ecke kam irgendein Kollege, egal welches Instrument, oh, ich habe Bandscheibenvorfall. Und dann habe ich durch Zufall irgendwie, hat mir dann jemand gesagt, hey, mach doch mal Pilates. Und ich sage, Pivat, was ist das denn? Ja, Pilates. Okay, dann bin ich dann da zu diesem Kurs gegangen, habe dann da Pilates gemacht, habe ich gesagt, ey, das ist gar nicht so verkehrt, das ist richtig gut, das tut mir gut, das gibt mir viel Energie, das kräftigt mich. Und natürlich war ich am Anfang noch bockelsteif, ne, ganz klar. Hab darüber dann meine Frau kennengelernt, mit der ich dann auch jetzt seit 20 Jahren zusammen bin. Und in der Pandemie war das so, da wir wissen es ja alle, wir durften nicht arbeiten als Musiker. Und wir hatten auch, also Pilates kommt ja ursprünglich von den Geräten. Man muss das ja mal hier in Köln vorsichtig sagen, dass Josef Pilates ursprünglich aus Mönchengladbach kam und dann nach Amerika ausgewandert ist und dann da das Contrology, wie er das selber genannt hat, entwickelt hat. Er war gar nicht bekannt.
Er hatte wahrscheinlich auch nicht das Angebot, bei den Höhlern zu spielen.
Das stimmt allerdings. Und dann hat aber dann irgendwie die Ballettwelt irgendwie ihn kennengelernt und so weiter. Und dann ging es halt so weiter. Und ich habe dann irgendwie in der Pandemie gedacht, komm, ich mache jetzt die Pilates-Trainer-Ausbildung, weil ich habe gerade Zeit. und ich habe da Bock drauf. Und das hat mir persönlich noch mal ein bisschen mehr, mich noch ein bisschen mehr in diese Methode reingebracht, in die Bewegungsmethode. Und ja, jetzt haben wir dieses große Studio hier in Köln und ich bin dabei und unterrichte. Und das Schöne daran ist, das gibt mir immer selber so viel Energie, dass mich das beim Schlagzeugspielen auch, ich habe mein Spiel auch verändert, meine Sitzposition, meine Muskulatur ist also stabiler geworden, einfach, ich habe mehr Zentrum und so. Das hat mir also alles sehr, sehr gut getan fürs Schlagzeugspielen. Und so halte ich mich auch immer fit vor der Session, nach der Session, während der Session. Das ganze Jahr, ich mache so oft, wie es geht, meinen Workout.
Das war auch gerade sozusagen mein Hinweis vor jetzt 20 Minuten oder so, was so dein Ausgleich auch teilweise ist. Das ist ganz stark auch dann das Pilates. Du hast vorher erzählt, dass du teilweise auch in der Session abends bis nachts dann 1 Uhr spielst oder 1 Uhr zurückkommst und am nächsten Morgen dann aber trotzdem auch einen Kurs gibst im Studio und dir das aber auch die Energie dann wieder zurückgibt, die du quasi durch die Auftritte aufgebraucht hast, weil man da natürlich ganz viel Energie geben muss bei so Auftritten, das ist ja klar.
Das Lustige daran ist, ich denke dann immer abends, oh Mist, ey, jetzt musst du da schon wieder zu diesem Kurs und du musst das, hast du nicht irgendwann einen anderen Trainer? Mittlerweile haben wir zum Glück andere Trainer, als wir das Studio eröffnet haben, waren meine Frau und ich alleine. Das heißt, wir haben alles möglich gemacht. Gut, da war dann noch Pandemie, wir haben das Anfang 22 eröffnet. Aber dann habe ich gesagt irgendwie, nö, komm, ich mache den Kurs. Und dann stehst du nach dem Kurs da. Und weil du die Leute ja anleitest, was sie tun sollen, bist du eigentlich immer selber in deiner Körperspannung drin. Und ja, das gibt mir diese Energie. Und danach fühle ich mich dann frisch. Dann mache ich dann vielleicht, wenn ich dann Zeit habe, noch mein eigenes Training. Und dann hat mich das zum Beispiel durch die letzte Session, durch die Session davor, alle waren krank. Ich war der Einzige, der die ganze Zeit gesund war, weil ich dann da andauernd dieses Workout gemacht habe.
Krass. Ein Geheimnis.
Ein Geheimnis.
Jetzt
der heilige Gral in mein Studio.
Sehr gut. Ja, ich hatte gerade noch die Frage mit Bühne oder Fernsehstudio. Das ist nämlich tatsächlich auch ein großes Ding gewesen, was du gemacht hast. Du hast bei Tönlein Brillant gespielt und in der Fernsehshow hast du Töne getrommelt.
Ja, genau. Das war 2001, glaube ich, war es tatsächlich. Also diese Sendung lief 2001. Und da haben wir dann mit Tönlein Brillant diese Sendung mit Matthias Obtenhöfe gespielt. Wir haben, glaube ich, ungefähr 200 Sendungen dann in dieser Zeit gemacht. Und dann spielt man ja immer nur so Bruchstücke von den Songs. Also 25 Songs pro Sendung hatten wir damals immer. Da kann man sich schon mal ausrechnen. Ich habe Mathe immer 5, dürfte jetzt alle gelber sehr gerne selber ausrechnen, wie viele Songs wir da eigentlich dann gelernt haben.
600.
Und das Witzigste war, ich kenne den Matthias halt seit 2001 und wir haben den Kontakt nie verloren, weil der nämlich witzigerweise auch Pilates macht und dann auch mit meiner Frau zusammen ein Pilates-Buch geschrieben hat, somit öfter bei mir zu Hause war und er hat immer gesagt, Heiko, irgendwann müssen wir Hast du Töne nochmal machen. Und Matthias ist ja auch so umtriebig, der macht ja alles, Masked Singer, Fußball hier und da nochmal eine Fernsehsendung, der ist ja immer busy. Und irgendwann kam der Anruf, Heiko, ich hab's geschafft, wir machen auf Sat.1 die Reunion von Tönlein Brillant und Hast du Töne, wir machen das und so. Hast du Zeit? Ich sag, ja, nach Karneval habe ich bestimmt Zeit irgendwie. Vorher geht's nicht. Ja, der Fernsehsender, ich spreche mit denen und die kontaktieren dich. Und ich sag, ja, ich kann ja mal versuchen, ob ich die anderen Jungs noch zusammenkriege, ob die Bock haben. Ja, das wäre ja geil und so. Alle konnten. Die komplette Band hatte Bock drauf. Und der Fernsehsender hat es tatsächlich dann so ermöglicht, so nach dem Motto, das ist dann der Vorteil, wenn man dann in Höhner ist, ja, wir wollen dich unbedingt dabei haben, wir machen das dann in der Pause nach Karneval, dann machen wir die Fernsehsendung. Und somit gab es dann 24 gab es dann die erste Hast du Töne Staffel wieder nach 25 Jahren, kann man sagen. Knapp.
Damit kann ich ganz privat sagen, hast du meine Freundin, hast du einen Riesengefallen getan.
Das wusste ich.
Das wusstest du. Die ist nämlich totaler Fan dieser Sendung.
Ja.
Ich kannte die gar nicht, aber sie hat dann auch gesagt, komm, dann musst du mal gucken, du machst doch Musik, das ist total toll. Aber geguckt war tatsächlich, war sehr gut. Läuft die noch weiter oder ist das jetzt damit abgeschlossen?
Nee, wir haben dieses Jahr tatsächlich nochmals, also das Format hat sich etwas geändert. Früher waren das halt so kurze Sendungen, wo dann der normale Mensch, sage ich jetzt mal, da mitmachen konnte. Mittlerweile ist das eine anderthalb, zwei Stunden Sendung, wo dann Promis das machen. Das heißt, also es ist dann halt also eher so eine Promi-Show, wo die dann halt die Songs raten. Und da waren 6 Folgen, 2,24, dann 2,25 waren jetzt auch 6 Folgen. Und jetzt geht's weiter. Jetzt im November wird die nächste Staffel aufgezeichnet. Nur da kann ich leider nicht, da bin ich dann tatsächlich unterwegs und
das
ist dann ein Kollege von mir, den ich da.
Das machst du dann nicht?
Nee, ausnahmsweise nach 25 Jahren nicht. Da habe ich dann leider keine Zeit.
Was sagt Matthias dazu?
Der muss damit leben, leider.
Aber auch Wahnsinn. Das heißt, du bist schon so als Musiker jemand, der viel so Auftragssachen auch macht, ne?
Ja, mittlerweile habe ich da gar keine, nicht mehr so viel Zeit zu. Also wenn
das ist klar, durch die Höhner. Aber so grundsätzlich. Bist du schon jemand, du hast auch bei unterschiedlichen Künstlern gespielt, Max Mutzke, hast gerade selber gesagt, Gildo Horn, also ganz viele Leute, Matthias Reim, glaube ich, war dabei.
Ja.
Ne, also all over the place quasi gespielt und viel so Jobs gemacht, ne?
Ja, Freelancer halt, ne? Das habe ich also wirklich auch einerseits genossen, mit vielen verschiedenen Acts zu arbeiten, sich immer wieder auf andere Leute einzustellen und auch andere Musikrichtungen. Ich bin jetzt nicht der großartige Jazz-Trommler, aber habe natürlich auch gerne mal so Jazz-Gigs gemacht, weil es den Horizont doch immer sehr, sehr erweitert. Privat höre ich eigentlich auch nur klassische Musik, witzigerweise, aber spiele sie nicht. Aber das war immer das Spannende daran, eigentlich immer so neue Leute kennenzulernen, neue Acts zu spielen. Ne, wie gesagt, Nathan East war großartig. Spielst du einerseits Nathan East, auf der anderen Seite spielst du Matthias Reim. Dann kommt mal wieder Nino D'Angelo um die Ecke und will, dass du bei ihm spielst. Ne, ja, und dann habe ich 9 Jahre bei Tommy Engel gespielt, der auch eine Kölner Größe, der frühere Sänger der Blackfist, witzigerweise. Da hat der Alex auch getrommelt. Und dann habe ich aber auch irgendwann gedacht, als ich dann das Angebot der Höhner habe, das ist wiederum eine andere Herausforderung. Ne? Dann brauchst du dich nicht mehr so oft vorzubereiten auf Songs, weil die Songs sind immer die gleichen und du kannst aber trotzdem mit neuen Songs kreativ sein. Du kannst halt damit schreiben und so und das ist dann die andere Geschichte. Aber beides hat was, auf jeden Fall.
Alex, noch mal ganz kurz angemerkt, Alex Vesper ist da gemeint, der auch hier schon öfters im Podcast war, mit dem durfte ich großartigerweise das Interview mit Steve Gadd machen zusammen. Das war so ein Highlight hier im Trommeltalk. Genau. Und ich habe ja vorhin gesagt, du hast 3-mal mit Bands den deutschen Poppreis gewonnen. Das waren eigene Bands, ne? Also wo ja, du selber richtig dabei warst. Und was ich mich gefragt habe, aber du hast es schon gerade so halb beantwortet, ob es dich nicht manchmal danach gelüstet, wieder so diese volle Kreativität zu haben. Also ganz neue Ufer zu gehen, ganz frei zu sein. Weil natürlich jetzt auch mit den Höhnern, wenn ihr neue Sachen schreibt, könnt ihr neue Sachen schreiben, aber du bist natürlich nicht komplett frei in all dem, was du machen willst. Du hast schon gesagt, man muss pro Session mindestens irgendwie einen Song halbwegs an den Start kriegen, der dann wieder läuft und das Schiff und das Boot weitertreibt. Ist das manchmal so eine Sehnsucht, dass du denkst, ich würde gerne auch noch mal so komplett eigene Sachen machen wollen?
Das ist echt eine schwere Frage, weil da einerseits will man das so machen, aber man muss sich für irgend, also ich bin ganz froh, wo ich jetzt gerade bin mit den Höhnern, ne? Dass ich dann da meine, ich mache ja eigene Sachen und ich finde ja auch wenn man immer die gleichen Songs spielt und das natürlich was anderes ist, als jetzt irgendwie Ich war eben bei den Stones, irgendwie 50 Mal im Jahr Satisfaction zu trommeln, ist das schon was anderes, wenn man 400 Mal die Prinzessin spielt von den Höhnern zum Beispiel. Ne? Das, ich muss ja mal einen neuen Song nennen, ich kann nicht immer die alten nennen. So,
also. Der ist auch in der Zeit entstanden, wo du dabei warst.
Genau, der ist auch in der Zeit entstanden, wo ich dabei war. Der
und auch ein großer Hit hier in Köln.
Das stimmt, das ist richtig. Das
sind immer sehr schöne Kamerafahrten, wenn man dann im
Fernsehen sich das anguckt. Das stimmt. Auf jeden Fall, ja, das ist echt schwer zu sagen. Ne? Klar, einerseits, ich komme aus dieser Schiene kreativ, da Freelance und sowas. Bin aber einerseits will man das wieder machen, weil es halt auch so großartig ist, so andere Leute wieder kennenzulernen, mit denen nochmal auf der Bühne zu sein und so kreativ sein. Ich meine, ich könnte es ja noch machen. Ich könnte ja auch auf eine Jazz-Session gehen, ne? Und mal hier ein bisschen so spielen oder so. Aber dann hat man natürlich auch nicht mehr, wenn man so viele Auftritte hat, will man auch mal eine Ruhe haben. Abgesehen davon sagt meine Frau dann auch so, hey, jetzt wäre ja schön, wenn du noch mal hier wärst. So. Nicht nur beim Telefon. Aber also die Familie, also meine Frau muss da schon, die müssen immer alle sehr nett sein, um das mitzumachen, was wir da machen. Um das mal zu erklären. Aber ja, das ist echt zwei Herzen, die da schlagen. Einerseits Freelance, andererseits dann ein festes Projekt und die Band, die wir da jetzt haben mit den Höhnern, die ist eigentlich, das sind so geile Musiker auch. Das macht so einen Spaß, mit denen zu spielen, dass wenn man dann mal da im Proberaum ein bisschen rumzockt, da passieren dann auch schöne Sachen, ne? Auf jeden Fall.
Das glaube ich, ist auch manchmal ein bisschen schade, so das, was da verloren geht, glaube ich, so an musikalischen Sachen, die vielleicht da auch noch drin wären, die dann aber, wie schon auch René sagte, man ist halt in der Karnevalsband, da kann man jetzt nicht irgendwie ein 7/8 Jazz-Fusion-Stück spielen.
Das ist das, was mir natürlich dann fehlt, aber diese Sachen, die hole ich mir dann tatsächlich dann selber, wenn ich im Proberaum sitze, wenn ich dann mal die Muse und die Zeit habe, mal wieder im Proberaum zu sitzen und zu üben, wozu ich leider im Moment sehr selten komme, wo ich bedenke, wenn ich dann denke, dass ich am Anfang 8 Stunden geübt habe und dann später bei meinem Jazz-Studium eigentlich so 4 Stunden täglich eigentlich immer geübt habe, ist das jetzt schon fast so eine Rarität, dass ich mal im Proberaum bin. Aber wenn ich dann da bin, dann packe ich dann solche Sachen halt aus und beschäftige mich dann da mit solchen Odd-Meter-Sachen oder mache dann einfach auch mal Unabhängigkeitsgeschichten, ne, so.
Ach, geil. Ich finde das immer total toll, auch genau wie beim Alex. Also den Alex Vesper, den schätze ich auch als Schlagzeuger total. Ist auch so, ich habe damals schon als halbstarker, sag ich mal, die 3 vom Rhein gehört und fand ihn super. Da war er so ein kleines Vorbild für mich. Ich finde das toll, welche Leute da so auch hier im Kölner Karneval spielen. Das hat sich so ein Stück weit, würde ich behaupten, gewandelt, weil viele von den Originalbands, die sind wirklich so entstanden, dass sich da Freunde zusammengetan haben und Musik gemacht haben, was auch total gut ist. Da entsteht die Energie. Und mittlerweile ist diese Szene in Köln total professionalisiert in weiten Teilen, sodass da wirklich arrivierte und arrivierteste Profimusiker wie du beispielsweise spielen. Und das ist dann schon auch echt interessant zu hören, wie das Ganze funktioniert. Sag mal, ich habe noch eine Frage, und zwar: Dein Lieblingsschlagzeuger, gibt es jemanden, den du hast gerade Dave Weckl, Vinicola Jutta erwähnt, so von früheren Zeiten, René natürlich, aber gibt es jemanden, den du zurzeit total schätzt oder begeisternd findest?
Jeff Porcaro war schon immer der Hero für mich.
Wie kommt das? Was ist da so das?
Ja, das ist einfach, dieser Mann ist einfach, du musst diese Biografie von ihm lesen, das ist einfach unfassbar. Das war mir gar nicht so bewusst alles, was der ja alles gemacht hat. Das war ja, der hat ja auch Songs, die eigentlich total unwichtig waren, sage ich jetzt mal, oder uninteressant waren, hat er interessant gemacht, nur mit seinem Groove. Einfach. Der muss also ein wunderbarer Mensch gewesen sein, wenn ich das so lese. Ein lustiger, freundlicher Mensch gewesen sein und hat einfach so einen unfassbaren Groove gespielt. Und das Lustigste an dieser ganzen Geschichte, wenn du dieses Buch liest, ich kann das nur jedem herzlich empfehlen. Das gibt es bei Hudson, glaube ich, kann man das irgendwie downloaden als E-Book. Und der war bei Steely Dan im Studio und musste ein Shuffle spielen und hat vor Wut in seiner Glaskabine, die ja da war, die Stöcke in die Wand geworfen, hatte so: I hate Shuffle, I can't play Shuffle, call Purdy. So, er konnte kein Shuffle spielen. Und wenn man bedenkt, dass dieser Mann Rosanna getrommelt hat und einfach auch sehr geil Shuffle spielt, das fand ich so eine witzige Idee, also eine witzige Geschichte, dass der einfach so akribisch auch in diesen Sachen war, dass er das irgendwie vor Wut dann da irgendwie gesagt hat, nee, mach ich nicht schon.
Ja, das muss auch eine ziemlich schwierige Session gewesen sein. Das ist ja diese legendäre Session, ne, wo auch Jeff Porcaro irgendwie zitiert wird, er hätte einmal bei Steely Dan gespielt und nie wieder.
Ja, genau. Ja, der hat, also es ist fantastisch, wenn man sich die Diskografie von ihm anguckt und welche Songs da sind. Und dann denkst du so, Alter, was ist das, ist da der Groove überhaupt? Ne? Und er hat ja auch nie soliert. Ja, machte ja auch kein Solo und er war einfach nur Groover. Und Jeff Porcaro ist für mich schon mein Vorbild gewesen. Aber zur gleichen Zeit auch Steve Gadd einfach. Also Jeff Porcaro, Steve Gadd, und dann kamen halt später immer wieder andere dazu. Heutzutage gibt es auch viele tolle Trommler, wo ich einfach sage, wow, das finde ich sehr inspirierend. April Borrell Jr. zum Beispiel ist ein Megatrommler. Aber geprägt bin ich doch eigentlich mehr von Jeff. Und Omar Hakim tatsächlich, den vergesse ich immer, aber...
Auch großartig, ja. Würdest du sagen, dir gelingt es teilweise auch über den Groove, beispielsweise bei Aufnahmen bei den Höhnern, Sachen so interessant zu machen wie Jeff Porcaro? Also auf der Ebene ist natürlich jetzt vermessen, aber so grundsätzlich diese Idee damit reinzubringen, dass du das Gefühl hast, hier gebe ich dem Song mehr als jetzt einfach nur einen Bum-Chuck?
Ich glaube, das versucht jeder irgendwie. Ne? Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Ich versuche es natürlich. Klar, der Ansporn ist immer da, irgendetwas mehr Tiefe zu geben. Und ich glaube, ja, das ist mir auch schon mal gelungen. Also so.
Gibt es da ein Beispiel, wo du besonders stolz drauf bist oder wo du sagst, das ist so ein unrevealed Credit von mir, wo ich sage, bei dem Song, da finde ich einfach, das habe ich super gut gemacht?
Kann ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so direkt sagen. Es gibt immer mal so Punkte, wo ich dann denke, so, ach ja, das ist so ganz cool gewesen. So, dann so. Es gibt so eine Ballade, die singt der Freddy, unser Bassist, Engel von Linie 8 heißt er. Und da haben wir dann irgendwie zusammen aufgenommen und dann habe ich mir das angehört und habe ich gedacht, irgendwie, nee, ist nicht so richtig geil, was ich da so trommel, dann ist der weggefahren. Und dann hatte ich ja die Bassspur schon auf dem Rechner drauf und habe ich dann selber nochmal getrommelt. Und da muss ich sagen, da sind so ein paar Sachen drin, das ist eine 6/8-Ballade, wo ich dann gedacht habe, wow, das war jetzt dann richtig geil, wo er dann auch selber gesagt hat, weil er den Song auch geschrieben hat, er singt den Song auch und hatte gesagt, wow, das ist echt gut geworden. Das ist dann vielleicht so eine Nummer.
Was ist das dann da bei der Nummer, was das so für dich ausmacht?
Ja, das sind geschmackvolle Fill-Ins, die ich da mache. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Und es rollt halt einfach auch. Es bounced schön und so. Und es fließt. Das ist so das, was ich sowieso sehr liebe. So dieses, wenn man quasi tanzen kann dazu. Mhm. Also gerade 6/8 ist natürlich sehr fließender Rhythmus, finde ich. Und das macht dann einfach sehr viel Spaß.
Da werde ich nachher mal reinhören.
Ja.
Ich finde das immer total interessant, gerade auch über so welche Sachen zu sprechen. Gerade auch, wenn es um so Groove-Sachen geht, gar nicht nur um so rein technische Sachen. Da ist ja viel mit Vorstellung, Platzierung, Mikro-Timing und so welche Sachen. Finde hier auch im Podcast, der Bertram Engel hat das mal total gut beschrieben. Er sagte auch, da komme ich gerade drauf, wegen der Ballade, er liebt es, Balladen zu spielen. Und er sagte, wenn er es so macht, schick, und dann ist die Snare so da und die ist genau auf dem Punkt, wo du die haben willst. Und diese Energie zu spüren von der Snare, meinte, das ist einfach super. Also diese Stelle in dem Podcast ist eine meiner Lieblingsstellen, weil das einfach so auf den Punkt beschreibt, was das ausmachen kann, so ein ganzes Spiel.
Deshalb auch laid back. Ich bin auch eigentlich eher der Trommler, der laid back spielt. Also klar kann ich auch so Nummern, wenn ich jetzt, wann dann, ist auch eine Nummer, die total nach vorne geht. So, wenn ich jetzt, wann dann, ne? Die geht halt schön nach vorne. Geht auch, macht auch total viel Spaß. Aber ich bin dann noch eher so der balladeske Typ und der ein bisschen mehr schmust, sag ich jetzt mal. Ne? Also das ist so, also so, das macht mir schon mehr Spaß. Ich habe früher auch sehr viel Singer-Songwriter-Sachen gemacht, wo dann auch solche Momente ja öfter dann vorkommen. Und das habe ich immer sehr geliebt. So dieses Luftige einfach
auch. Ja. Super interessant. Sowas ist echt total spannend, finde ich, immer zu hören. Hörst du selber noch Musik viel oder ist dir es einfach über, wenn man 300, 400 Gigs im Jahr hat, dass man denkt, ist ein bisschen Ruhe wäre ganz gut?
Ich höre tatsächlich weniger Musik. Ich höre meistens Musik, wenn ich dann im Auto selber sitze und fahre, dann höre ich da Musik. Wenn ich Pilates alleine trainiere, mache ich mir aber laut Musik an und dann ist es auch meistens irgendwie Linkin Park oder sowas oder dann halt auch, ich stehe total auf John Mayer. Der hat ja auch mal ganz schlimme Trommler, finde ich. Bei John Mayer kann man sich ja eigentlich nicht anhören. Das war nur ein Witz. Also es sind auch großartige Leute wie Steve Jordan oder
auch da jetzt haben wir auch mit Aaron Micha Sterling. Zum Beispiel eine Songanalyse gemacht.
Ja.
So, Steve Jordan bei Joe Meyer ist einfach auch da wieder die Soli, die der spielt, ne? Also so Groove-Soli, das ist einfach.
Das ist mega. Ja, das ist auch die Kunst, einfach da dran zu bleiben. Also ich höre einerseits dann eher so solche Sachen. Aber wirklich, wenn ich dann zu Hause bin, höre ich weniger Musik und wenn ich Bock habe, dann höre ich tatsächlich viel Klassik.
Hast du gerade schon gesagt.
Ja, genau.
Hast du irgendwie noch so zwei Hörtipps oder so, wo du sagst?
Für eine Klassik?
Ja, das wäre auch mal interessant.
Mahler Dritte. Gustav Mahler Dritte Sinfonie. Oder Beethoven Siebte Sinfonie. Dann gibt es natürlich auch Cello-Konzerte von Elgar. Das ist auch sehr schön.
Das kenne ich nicht.
Ja, das ist sehr schön. Also ist, und dann in der Popmusik, ja, John Mayer, Soft Rock höre ich rauf und runter. Oder Continuum ist natürlich geil. Ja. Das sind so Sachen. Ansonsten bin ich auch immer für Musiktipps zu haben. Also ich hänge dann immer so bei denselben Sachen rum. So wie früher habe ich immer nur Sting gehört. Deswegen war dann halt Kola Yuta. Beziehungsweise erst Oma Hakim, dann nachher Kola Yuta. Mein Favorite Drummer. Aber ich beiß mich immer an einem Act fest, so ungefähr. Den höre ich dann über Jahrzehnte. Und dann bin ich mal froh, wenn da mal einer ankommt. Hast du die schon mal gehört? Hör dir das mal an und so. Und witzigerweise war ich früher, irgendeiner sagte mal, kennst du John Mayer? Da habe ich mir das angehört. Da habe ich gedacht, wie furchtbar ist das denn? Das ist ja ganz schlimm. Irgendwie fand ich ganz, ganz komische Musik. Und dann habe ich dann irgendwie das dann nochmal mehr gehört. Und dann bin ich da so mehr eingetaucht und habe gedacht, boah, das ist doch dann geil. Das ist doch schön. Und so, dann bin ich mal ganz froh. Also wenn einer Tipps hat.
Gravitate, das ist ein Song, den ich gerade total viel höre. Ich weiß leider nicht, wie der Künstler heißt. Aber sag ich dir nachher.
Ja, sag mir nachher. Das ist sehr gerne. Also ich bin da immer für zu haben. Und ich finde ja, durch diese Schnelllebigkeit in der Welt gerade, ne? Ich meine, die Jugend heutzutage, die haben ja keine größere Auffassungsgabe als 15 Sekunden bei TikTok, so irgendwo seppen dann direkt weiter. Und das merkt man ja auch in der Songwriter-Kultur auch, dass die Songs wieder total kürzer werden. Ne? Es fehlt die Bridge, die ja eigentlich immer die Essenz des Songs ist, so ungefähr. Ne?
Wie das früher immer war beim Songwriting, wir brauchen noch einen C-Teil.
Ja, genau. Wir müssen noch einen C-Teil. Mittlerweile, was weg damit. Intro weg. Direkt bam, direkt hier so. Das muss da sein. Wir haben noch keine Zeit in 2 Minuten 15. Ich weiß nicht, wahrscheinlich.
Wir machen ein geiles Intro. Nee, sofort Chorus.
Ja. Wenn du dann so alte Songs anhörst, so, ich höre dir mal Pink Floyd an, denkst du, wann kommen die denn eigentlich zum Punkt?
Ja, das stimmt. Und auch, also wir sind ja eine ähnliche Generation, das denke ich auch, das ist halt, also jetzt auch zum Beispiel Gravitate, mir geht das dann auch so, ich höre dann so einen Song und den höre ich dann nicht zweimal oder so und dann ist er aus der Playlist raus, sondern den höre ich dann auch ein halbes Jahr oder so, ne, und versuche da irgendwie alles aufzusaugen, bevor dann wieder das nächste kommt. Und wenn ich manchmal meine Schüler frage, so, hast du einen Lieblingssong? Dann sagen die ja, was gerade in der Playlist läuft. Und dann sage ich, ja, welchen denn daraus? Ja, weiß ich nicht, ist immer was anderes. Dann denke ich, ja, okay, ist auch interessant, ist eine andere Herangehensweise.
Total. Also ich meine, ich finde ja auch, dass man, wenn man einen Song das direkt super findet und liebt, dann hast du schnell auch genug davon. Mhm. Sonst ein richtig guter Song kommt dann vielleicht beim zweiten Mal hören, wo du denkst, ah, das ist doch geil, da passiert doch so einiges und das nimmt mich jetzt doch mit. Und wenn du das so beim zweiten, dritten Mal hören empfindest, dann ja, dann bleibe ich auch dabei. Also ich persönlich weiß nicht, jeder ist natürlich da anders, aber ich finde immer so ein bisschen, so wie Liebe auf den ersten Blick, glaube ich, hält nicht lang.
Okay, das ist eine interessante These.
Ja, genau, so der Psychologe. So
nochmal einen raushauen hier.
Nein, Quatsch.
Dann zum Abschluss vielleicht noch die Frage, ja. Gibt es denn einen Höhner-Song, den du besonders magst? Jetzt gerade die Ballade hast du schon genannt für dein Schlagzeugspiel, aber so als Song einen, den du besonders gerne spielst oder den ihr vielleicht auch nicht spielt, der aber irgendwo auf einer Platte drauf ist, wo du sagst, den würde ich eigentlich gerne mal spielen.
Tatsächlich haben wir eine neue Nummer, die heißt Wo der Himmel beginnt. Also Wo der Himmel beginnt, für alle, die kein Kölsch sprechen. Und das ist so eine Rock, das ist so eine Rocknummer, wirklich. So ein bisschen Alternative, geht da ein bisschen mehr nach vorne. Und das ist halt mal eine komplett andere Schiene, als wie man sonst von den Höhnern so kennt.
Die neuen Höhner.
Die neuen Höhner. Das ist eine schöne Nummer, die mag ich sehr.
Ja, super. Wir haben jetzt die ganze Zeit schon geredet, Heiko. Ich würde jetzt hier so zum ersten Mal einen Punkt setzen. Vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge. Würde mich auf jeden Fall freuen, dich hier nochmal begrüßen zu dürfen.
Sehr gerne dabei.
War super spannend. Wir haben jetzt viel über die Höhner natürlich gesprochen. Ist auch naheliegend. Ich hoffe, es ist so ein bisschen rübergekommen, dass du tatsächlich wesentlich mehr bist als nur der Schlagzeuger von den Höhnern. Aber ich glaube, das ist schon auch hier rübergekommen. Und ich habe mich total gefreut, dass du hier warst und ich dich hier begrüßen durfte. Auf dem Trommeltalk.
Ich habe mich auch sehr gefreut, als du geschrieben hast und gedacht, ja, mache ich sofort, bin ich dabei. Und mir macht auch total Spaß, mal wieder über Schlagzeuger zu reden.
Ja, ne?
Und über das Schlagzeug. Danke.
Ja, ansonsten auch nochmal danke an alle, die jetzt hier zugehört haben. Bis hierhin, das ist super. Teilt den Podcast, liked ihn, macht mit ihm, was ihr wollt. Hauptsache, mehr Leute bekommen Wind davon, dass es hier diese Interviews und diese Folgen gibt. Das wäre total schön. In dem Sinne sage ich euch Tschüss und ich sage dir Tschüss.
Ich sage auch Tschüss und nochmal danke für die Einladung und wie du schon gesagt hast, wie der Felix schon gesagt hat, hört euch alle Podcasts an. Die sind alle total spannend und jedes Gespräch hat eine eigene Energie.
Danke, danke. Bis bald. Ciao. Super. Ja, dann nehmen wir uns mal.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.